Seit über 30 Jahren begleite ich Menschen auf dem Jakobsweg. Als Pilger, als Autor, als Podcaster und als Gründer einer großen deutschsprachigen Jakobsweg-Community. Ich habe tausende Geschichten gehört. Und trotzdem hat mich diese Studie an mehreren Stellen überrascht. Die Studie wurde gemeinsam mit Professor Dr. Andreas Braun, Wirtschaftspsychologe an der BSP Business Law School Berlin, durchgeführt. 588 deutschsprachige Pilgerinnen und Pilger aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben teilgenommen. Die Ergebnisse der Studie sind die Grundlage für mehrere wissenschaftliche Artikel, die sich gerade im Peer-Review-Verfahren befinden. In der heutigen Podcast-Folge teilen wir die wichtigsten Erkenntnisse mit den Daten dahinter, mit echten Stimmen aus der Befragung und mit meiner persönlichen Einordnung als jemand, der den Weg kennt. Herzlich willkommen zum Jakobsweg-Podcast. Schritt für Schritt zu mehr Gelassenheit. Mein Name ist Peter Kirchmann und ich helfe Menschen dabei, ihren Jakobsweg vorzubereiten und ihren eigenen Lebensweg bewusster zu gehen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge.
Ich bin ein Peregrin auf der Suche nach dem Sinn. Jeder Schritt wird stiller, weil ich langsam bei mir bin. Jedes Stolpern, jeder Schmerz.
Herzlich willkommen, lieber Andreas. Schön, dass du da bist.
Peter, vielen Dank, dass ich schon wieder da sein darf. Ich bin ja fast schon ein Stammgast bei dir.
Ja, dir gehört schon einer der Highscore-Plätze. Ja, wir haben heute eine besondere Folge. Lange darauf hingearbeitet, eine echte wissenschaftliche Studie mit teilweise wirklich sehr, sehr guten und überraschenden Erkenntnissen und Werte für uns. Wie kam es dann zu dieser Studie?
Ich glaube, es ist dazu gekommen, dass wir miteinander gesprochen haben, mal wieder. Und wir haben miteinander gesprochen und ich hatte die Idee, eine Umfrage unter PilgerInnen zu machen. Du machst das ja auch nicht zum ersten Mal, die Umfrage unter PilgerInnen. Du hast ja in der Vergangenheit schon Umfragen gemacht. Und dann, glaube ich, sind wir relativ schnell übereingekommen, dass wir das Ganze zusammen machen könnten. Und haben unsere Köpfe zusammengesteckt, haben überlegt, was für eine Zielsetzung die Umfrage haben könnte, na, welche übergeordneten Themen wir denn eigentlich spannend und interessant finden. Und bis März online war.
Ja, genau. Eine Frage an dich, die auch in der Community gestellt worden ist, während dem Aufnehmen von den einzelnen Interviews. Warum offene Fragen statt Ankreuzfragen? Mhm. Welche Vor- und Nachteile? Oder was sieht man dadurch, was man sonst übersehen würde?
Mhm. So gesehen haben wir in dieser strukturierten Umfrage, eine quasi, man nennt es einen Mixed-Method-Ansatz gefahren. Das heißt, wir hatten sowohl quantitative Teile, das ist dann immer so die Frage oder ein Statement, wo man dann zustimmen kann auf einer Skala von 1 bis 5. Das wäre dann so dieses, was man gemeinhin als Ankreuzen bezeichnen könnte. Das war ja ein Teil. Und der zweite Teil, den ich jetzt ehrlicherweise, nachdem ich mich da durch die Antworten gelesen habe, den ich unglaublich reich und spannend gefunden habe, war dieser qualitative Teil. Wir hatten ja, für alle, die Umfrage gemacht haben, wir hatten ja Fragen zu, wie sind Sie denn eigentlich auf den Jakobsweg gekommen? Oder was ist der Grund, warum Sie den Jakobsweg gegangen sind? Was waren denn Ihre Erlebnisse auf den Jakobsweg oder das schönste Erlebnis auf den Jakobsweg? Wie war es wieder zu Hause anzukommen? Ne? Und so haben wir, ich glaube, 4, 5 Fragen gestellt mit offenem Antwortsfeld. Und ich war, gestehe, unglaublich erstaunt, wie viele Teilnehmerinnen der Umfrage dann am Ende sehr viel Text in diese offenen Fragefelder geschrieben haben, was ein Geschenk ist, was ein absolutes Geschenk ist. Nochmal Danke an alle, die sich so viel Zeit genommen haben, da ausführlich ihre Erlebnisse darzustellen. Denn das kann man dann sehr gut qualitativ auswerten. Und da gibt es dann auch einige sehr spannende Ergebnisse, auf die wir vielleicht später noch eingehen können.
Jetzt ist es ja so, dass man, wenn man eine wissenschaftliche Studie durchführt, in der Regel, ja, wie viele Teilnehmer braucht man, um eine wissenschaftliche Studie durchzuführen? Und du warst ja dann am Ende überrascht, auf wie viele wir kamen. Ich habe ja gleich von Anfang an gesagt, wir brauchen mindestens 500 Leute, die mitmachen. Das würde mich sehr freuen. Die Umfrage ging auch für jetzt für den Jakobsweg Lebensweg-Blog relativ lange und wir haben es dann tatsächlich geschafft.
Ich muss gestehen, ich war am Anfang ein bisschen, bitte nicht böse sein, amüsiert, als du gesagt hast, ja, 500 schaffen wir. Na, ich kenne meine Community, da schaffen wir locker 500 Leute. Und dann denke ich so, boah, Peter, das ist wirklich, also ich habe es mir gedacht, Peter, das ist jetzt wirklich sehr optimistisch, um es mal so auszudrücken. Ich mache andere Umfragen zu anderen Themenbereichen. Da freut man sich schon mal, wenn man so 200 bis 300 hat. Vollständig ausgefüllte Fragebögen. Als dann das Ganze losging und relativ schnell wir so in den Bereich von 200 gekommen sind, dachte ich mir, okay, ich glaube, wahrscheinlich hat Peter doch recht. Und du hast ja zu dem Zeitpunkt, als wir die ersten 300 hatten, noch nicht alles freigeschalten und noch nicht jeden Einzelnen kontaktiert, den du so in deiner Community hast. Und als wir dann am Ende knapp 600 hatten, tja, das habe ich echt gefeiert. War richtig gut. Vielen Dank nochmal. Das warst du. Die
Ja,
Community.
das Schöne war ja auch, durch die vielen Teilnehmer haben wir ganz andere Ergebnisse und wir konnten viel tiefer in die Ergebnisse einsteigen, wie es ursprünglich geplant war. Und das ist tatsächlich ein Segen und ein großes Geschenk für uns, mit dem wir gerne jetzt auch rausgehen, mit dem wir auch gerne an die Öffentlichkeit gehen. Dann lass uns mal einsteigen in die Studie. Und auf die Frage kommen, wer pilgert überhaupt? Also, wenn wir die knapp 600 Teilnehmer sehen, wen siehst du vor dir?
Wen sehe ich da? Ich glaube, ich sehe eine 55-jährige Pilgerin, die auf diesem Jakobsweg gegangen ist, die nach Hause zurückgekommen ist, weil alle unsere Fragen sind ja vergangenheitsbezogen, die zurückgekommen ist und die letztlich wahnsinnig glücklich ist, diesen Jakobsweg gegangen zu sein, die auf diesem Jakobsweg wunderbare Erlebnisse gehabt hat. Das zeigen auch dann wieder diese qualitativen Auswertungen. Alle, quasi alle, sind begeistert von diesem Jakobsweg. Wir hatten ja auch so ein, ich nenne es mal Zufriedenheitsindex mit eingebaut. Und ich glaube, der ist nicht unter 8 gegangen. Ganz selten, dass welche, also auf der Skala von 1 bis 10, nicht unter 8 gegangen. Ganz selten, dass PilgerInnen gesagt haben, nee, das war gar nichts für mich. Die meisten haben ja wirklich zurückgespiegelt, wow, tolles Erlebnis, wunderbar. Also ich sehe diese Pilgerin, die vom Jakobsweg zurückkommt und eigentlich schon wieder dabei ist, den Rucksack zu packen für dieses Jahr, um dieses Jahr den zweiten Jakobsweg oder den dritten Jakobsweg zu gehen.
Ja. Was auch sehr schön war in den Daten, dass Männer und Frauen gleich stark vertreten waren. Das entspricht auch in etwa dem, was wir in der offiziellen Pilgerstatistik aus Santiago kennen. Auch da eine sehr, sehr gute Mischung. Wenn du die Menschen, die auf die Umfrage geantwortet haben und die Auswertungen anschaust, dann haben wir ja unterschiedliche Auslöser. Also was brachte Menschen auf die Idee, den Jakobsweg zu gehen? Und da war mit tatsächlich ganz, ganz großem Abstand auf Nummer 1 etwas, das nicht überrascht hat, aber vielleicht in der Höhe überrascht hat. Vielleicht magst du da etwas kurz dazu sagen.
Ja, fand ich auch überraschend.
Ach so, ich blende jetzt mal für die Hörer. Ich blende jetzt gerade die Umfrageergebnisse einzeln ein. Das werdet ihr natürlich im Podcast nicht sehen. Dazu gibt es den dazugehörigen Blogbeitrag, den wir unten in den Shownotes verlinken. Also nur so viel, wenn wir jetzt über einzelne Themen sprechen, dass ihr wisst, wo ihr nachschauen könnt.
Was ich spannend gefunden habe, ist einerseits das Medien und Literatur im weitesten Sinne mit Abstand der größte Auslöser für den Jakobsweg sind. Und wenn man sich dann nochmal diese qualitativen Daten anguckt, stellt man relativ schnell fest, dass HP Kerkeling mit Sicherheit auch einer der Gründe ist. Die zeigt so ein bisschen, dass die Leute jetzt nicht so richtig spontan von sich selbst auf die Idee kommen, den Jakobsweg zu gehen, sondern dass sie inspiriert werden durch Bücher wie H.P. Kerkelings Buch, durch Filme wie, ich glaube, der heißt My Way oder The Way, oder eben auch durch andere Erzählungen von Menschen, die diesen Weg schon gegangen sind. Also es ist tatsächlich im weitesten Sinne so etwas wie eine Mund-zu-Mund-Propaganda, die stattfindet. Wenn man sich dann noch anguckt, was so weitere Ideen sind, diesen Jakobsweg zu gehen, naja, es gibt so etwas wie eine Wander-Community, ne, die gerne die sportliche Herausforderung sucht. Und dann kommt eigentlich auf Platz 3 schon so die das ganze Thema Lebenskrise, Schicksalsschlag, also offensichtlich so eine Art biografische Belastung oder eine Art Übergang in eine neue Rolle, die stattfindet.
Ja, es kam dann nach den Themen Lebenskrise, Schicksalsschlag, auch der Ruf nach Sehnsucht, auch wieder den Lebensübergang, wenn man in Rente geht oder Arbeitsplatz verliert und gerade diese Zwischenzeit nutzen möchte, Auszeit und Abstand. Und dann kam auf dem, ja, jetzt sind wir, glaube ich, beim 8. Platz, spirituelle und religiöse Gründe und danach die Selbstfindung und die Sinnsuche. Ja, ich habe ein paar Zitate, die als Ergebnis kamen. Und die Zitate würde ich jetzt ganz gerne mit dir durchgehen. Und zwar sind das echte Sätze, echte Antworten auch. Das hatten wir gerade eben. Das Buch von Harpe Kerkeling war die Initialzündung. Der Weg hat mich gerufen und an mir gezogen. Das hatten wir gerade eben. Und dann auch das Thema, ich habe das schon lange im Kopf gehabt, seit über 10 Jahren, und nach einem Trauma in der Familie endlich auf den Weg gemacht. Loslassen, Vertrauen in die eigene Kraft, das waren die Themen. Ist das typisch für viele Antworten?
Ja, also ich denke, ein Punkt, den wir auch versucht haben, Peter, war ja so eine Art Typologie, so eine Art Pilgertypologie zu entwickeln. Und das, was du jetzt am Ende gesagt hast, war ich hatte das schon lange im Kopf, über 10 Jahre. Da gab es irgendwas in Auslöser in der Familie. Ich wollte loslassen, Vertrauen in die eigene Kraft finden. Das, glaube ich, ist so ein bisschen dieser Krisenpilger, diese Krisenpilgerin, so war zumindest die Bezeichnung, die wir beide für die gefunden haben. Also die Leute, die gehen, weil sie gehen wollen, weil sie gehen müssen. Ja, die haben das schon lange im Kopf. Irgendwann wird dieser Wunsch so übermächtig und der Camino wird dann quasi zu so einem Unterbrechungsraum, zum Ort, an dem sie dann auch wieder frei atmen können. Einfach Momente des Loslassens auf diesem Ort, auf diesem Jakobsweg erleben können. Das ist, glaube ich, einer der bestimmenden Gründe, auch um diesen Weg zu gehen, ja.
Das ist richtig. Also das sieht man an vielen Antworten. Und ich komme auch gleich zum nächsten Zitat. Ich saß zu Hause am Schreibtisch und dann ging es mir plötzlich wie ein Blitz durch den Kopf, der Gedanke, so, jetzt hau ich hier einfach mal ab. Ist das wirklich so spontan oder hat sich das lange aufgestaut?
Letzteres. Ich glaube, das hat sich lange aufgestaut. Ich bin mir nicht sicher, ob es sehr viele Pilger gibt, die wirklich spontan loslaufen. Es braucht ja auch so eine gewisse Vorbereitungszeit auf diesem, finde ich zumindest, für diesen Camino. Es ist dann ein Auslöser, ja, ein letzter Auslöser, der dann sozusagen, wenn man so will, ist jetzt vielleicht vom Bild her nicht schön, aber der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und die laufen dann los. Es ist eine spontane Entscheidung, aber es hat meistens schon so etwas wie eine Vorgeschichte. Und das würde auch mit dem einhergehen, was wir am Anfang gesagt haben. Was bringt denn eigentlich die Menschen auf die Idee, den Jakobsweg zu gehen? Und ne, da wird so ein Samenkorn gesät. Das ist dann irgendwie ein Buch, das ist irgendwie eine Erzählung von einem Freund, einem Bekannten, der den Weg schon gegangen ist. Und dann braucht es nur noch eben diesen kleinen zusätzlichen Trigger und dann sagt mir, und jetzt laufe ich los.
Ja, Andreas, viele glauben, man geht los und kommt als neuer Mensch zurück. Wie ist es dann tatsächlich? Also, welche Wirkung kann der Camino auslösen und haben wir dazu Antworten, gefunden in der Umfrage?
Ja, ist so ein bisschen das Narrativ, dass man als total veränderter, geläuterter Mensch von diesem Jakobsweg zurückkommt. Unsere Antworten sind an der Stelle ein bisschen differenzierter, was die Ergebnisse zeigen, insbesondere so ein bisschen, wenn man das unter die Frage gruppiert, was hat der Jakobsweg in dir verändert, geben eigentlich die meisten an, dass sie mehr innere Ruhe und Gelassenheit gefunden haben, dass sie mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstwirksamkeit mit in den Alltag mit hinübergenommen haben. Das ist interessant. Es geht also weniger um diese spektakulären Umbrüche durch eine tiefere innere Neujustierung, sondern es geht um diese sehr nuancierten, die sehr kleinen Veränderungen, die aber, denke ich, durchaus wichtig sind. Na, wer möchte nicht mehr innere Ruhe, mehr Gelassenheit haben? Wer möchte nicht selbst im Leben sagen können, Selbstvertrauen, das habe ich jetzt gewonnen? Spannendes, schönes, interessantes Ergebnis, wie ich finde.
Ja, es sind nicht die immer die großen Ereignisse, die verändern, sondern die Summe der vielen Kleinigkeiten. Ja, was uns natürlich gleich auf den Punkt der Begegnungen lenkt. Das heißt, ist der Camino, wenn man ihn einzeln oder für sich läuft, was anderes, wie wenn man ihn zu zweit läuft? Oder welche Auswirkungen hat das Gemeinschaftserlebnis auf dem Camino? Es sind immer die Summe der kleinen Begegnungen, die den Camino dann zu etwas ganz Besonderem machen. Bei uns war das zum Beispielsweise auch, bei uns war das ein italienischer Pilger, der mit tatsächlich über 40 Kilo Rucksackgepäck, ich habe gedacht, der macht einen Scherz. Nee, der ist mit 40 Kilo Rucksack, Zelt dabei und die Konservendosen der Mama von zu Hause mitgebracht hat. Der Rucksack war irre schwer. Ich habe noch nie so einen schweren Rucksack in den Armen gehabt. Der ist tatsächlich losgelaufen und den haben wir unterwegs immer wieder getroffen. Und das Einprägsamste für mich war dann ein Sonnenaufgang, den wir erlebt haben. Er saß da mitten in der Landschaft, abseits des Weges. Wir haben uns dann dazugesetzt und haben uns das Ganze auf uns wirken lassen, ohne dass viele Worte gesprochen wurden. Und trotzdem war das für mich eines der Begegnungen auf dem Camino. Diese Begegnung, auch ohne ganz, ganz viele Worte, die hat sich bei mir eingeprägt. Und ja, was sagen solche Momente oder was sagt der Camino über diese Begegnungen aus? Gibt es da Ansatzpunkte aus unserer Umfrage, wo wir sagen können, das sind die Punkte, die sich erfüllt haben oder?
Ja, ich glaube, man kann zwei Sachen sagen. Ne? Dein Beispiel mit dem Italiener und seinen viel zu überdimensionierten Rucksack ist ja ein Moment der Begegnung. Ein Moment der Begegnung, der mit Abstand eigentlich auch von den UmfrageteilnehmerInnen als wertvollstes, als berührendster Moment betrachtet wird. Ne? Wir haben ja auch die Frage gestellt, so, was waren denn die spannendsten Erlebnisse? Was hat euch auf diesem Weg besonders berührt? Und immer wieder kam in auch diesen qualitativen Auswertungsrunden eigentlich raus, die Begegnung, die Gemeinschaft mit den anderen, das war das, was die Leute am meisten, am berührendsten fanden. Ja? Der Camino wird eigentlich emotional, vor allem durch diese zwischenmenschlichen Erfahrungen, die man macht. Ne? Denk an deinen Italiener. Ja? Das bleibt. Was ein zweites so emotionales Element immer wieder ist, ist natürlich das Ankommen in Santiago. Diese Zielerreichung, ja, dieser Höhepunkt auf dem Platz anzukommen, den Rucksack loszulassen, sich hinzusetzen und seinen Gefühlen freien Lauf zu lassen. Vielleicht auch so ein bisschen dieses, ich habe es geschafft, ne? Ich feiere meine Leistung, meine 800, meine 500, wie viel Kilometer man auch immer gelaufen ist. Also das sind so die als bewegende, wird so als bewegende Momente bezeichnet. Und ich glaube, das zeigt auch nochmal ganz klar die Untersuchung, dass noch vor dem Einlauf im Santiago, was ich jetzt wiederum sehr spannend fand, diese Begegnungen auf dem Weg.
Ja, du hast gerade von Santiago gesprochen. Wenn man ankommt auf der Plaza direkt vor der Kathedrale, wie unfassbar stolz und glücklich die Menschen sind, dass sie es geschafft haben. Unabhängig von den Kilometern, wenn man dann zurückblickt, was in den letzten Tagen alles passiert ist oder teilweise auch in den letzten Wochen, das wirkt schon fast so, dass man es gar nicht in Worte ausdrücken kann. Diese puren Emotionen und auch dieses Glücksgefühl, es geschafft zu haben, dieses Glücksgefühl, angekommen zu sein. Ich sage immer, das ist der Platz auf der Welt oder der einzige Platz auf der Welt, der mir so in Erinnerung geblieben ist, der so voller glücklicher Menschen tagtäglich gefüllt wird. Und wenn man dazugehört, dieses Gefühl noch viel, viel intensiver erlebbar ist. Wenn man ankommt, ist dieses Glücksgefühl und diese Freude extrem groß. Bleibt man dann 3, 4, 5 Tage in Santiago, wird es dann wieder normal. Aber die meisten Pilger ist es ja, für die meisten Pilger ist es so, dass sie, wenn sie angekommen sind, dann auch wieder nach Hause gehen, nach Hause fliegen, zu Hause ankommen und das relativ zügig. Und da haben wir etwas festgestellt. Ich würde ganz gerne mal drei Zitate, die ich ausgesucht habe, bringen. Wie fühlt sich das dann an, wenn man wieder zu Hause ist? Wie in einer falschen Welt. Alles zu laut, zu schnell. Oder wirklich zugehört oder verstanden hat es niemand. Und ein drittes Zitat, das genannt worden ist, das normale Arbeitsleben ist unsinnig geworden. Das sind schon starke Aussagen. Wir haben daraus das Wort übertragen, den Camino Blues. Warum ist die Rückkehr für manche fast schwieriger als der Weg selbst?
Ich muss dich an der Stelle ganz klein bisschen berichtigen. Den Begriff des Camino Blues, den gibt es tatsächlich in der Wissenschaft. Der ist dort eingeführt. Da gibt es seit 1900, jetzt müsste ich lügen, 98, glaube ich, einen wunderbaren Artikel von Frey, der sich mit dem Thema beschäftigt und die Camino Blues auch definiert als das Gefühl von Wehmut, Melancholie, Depression, das viele PilgerInnen nach der Rückkehr vom Jakobsweg empfinden, die also quasi eine Art Kulturschock erleben, aber Kulturschock bezogen auf ihre eigene Heimat, und die so eine Sehnsucht haben nach diesem einfachen, gemeinschaftlichen, aktiven Leben, das sie auf dem Jakobsweg erlebt haben. Und das sie jetzt in ihrem alten, gewohnten Habitat nicht mehr erleben. Das ist so die Begrifflichkeit des Camino Blues. Was mich überrascht hat, ist, dass viele derer, die an dieser Umfrage teilgenommen haben, und du hast ja, glaube ich, die wirklich wunderbare Zitate auch nochmal vorgelesen, dass die wirklich, wirklich darunter leiden, wieder zurückzukommen. Das ist scheint ein ganz starkes Motiv zu sein oder ein ganz starkes Problem zu sein, zeigt aber auch, oder nee, andersrum, lässt sich dann eigentlich am besten heilen, indem man im nächsten Jahr wieder seine Wanderschuhe anzieht, den Rucksack schnallt und wieder losläuft. Ich glaube, der Camino Blues ist letztlich eine gute Erklärung für alle diese Wiederholungstäter, die es auf diesem Jakobsweg gibt. Jetzt muss ich gestehen, da habe ich deine Frage, glaube ich, nur zum Teil beantwortet. Peter, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen?
Ich glaube, du hast die Frage schon ganz gut beantwortet. Warum ist die Rückkehr für manche fast schwieriger als der Weg selbst? Es ist ja tatsächlich, es ist ja auch tatsächlich so, es ist schon etwas Außergewöhnliches und weicht von einem normalen Jahresurlaub ab oder von den normalen Urlauben, sich die Wanderschuhe anzuziehen und dann Tage, wochenlang am Stück zu laufen, laufen, essen, schlafen und dann wieder von vorne. Das ist schon etwas, das man nicht so oft im Leben macht. Und deswegen bleibt es, glaube ich, auch, ist auch ein Grund, denke ich, deswegen bleibt es auch so gut in Erinnerung. Und dass man mit so wenig auskommen kann, mit einem Rucksack, mit einem Rucksackinhalt von 4, 5 Kilo, tatsächlich auch 4, 5 Wochen am Stück laufen kann, das ist überhaupt gar keine Einschränkung, sondern im Gegenteil, es fühlt sich eher leicht und befreiend an. Und diese Leichtigkeit, die geht, wenn man zurückkommt in den Alltag wieder oder in seinen Alltagstrott zu Hause kommt, die wird sich natürlich verändern. Für diejenigen, die unter diesem Camino Blues leiden, habe ich dann immer eine ganz, ganz, also wir haben natürlich auch viele Ideen und Tipps im Jakobsweg Lebensweg-Blog dazu. Das ist ein ganz, ganz eigenes Thema, der Camino Blues. Kommen wir in einer der nächsten Folgen auch nochmal ganz separat drauf. Aber eines, was die Begegnungen, die man auf dem Camino erlebt hat und die Einfachheit des Caminos sehr, sehr bildhaft und auch ganz einfach zum Ausdruck bringt, ist dieses geflügelte Abschiedswort, Grußwort, Unterwegswort, Buen Camino. Das heißt, man begrüßt fremde Menschen, verabschiedet fremde Menschen und sieht in den Gesichtern, dass Verständnis da ist und dass eine Reaktion erfolgt. Und wenn ich so einen Camino-Blues-Tag habe, dann gehe ich ganz gerne in die Fußgängerzone und begrüße jeden Menschen, den ich begrüßen kann. Manchmal ganz irritierte Blicke und keine Reaktion, aber auch ganz oft viele Begegnungen, kurze Gespräche und ein kurzes Lächeln, das zurückkommt. Probiert das mal aus. Das hilft am Anfang beim Camino Blues ganz, ganz einfach umsetzbar. Ja, Andreas, wir kommen zum Ende unserer Folge über die Umfrage. Gab es etwas, das du zwar geahnt hast, aber trotzdem ein bisschen überrascht warst bei der Umfrage?
Was mich überrascht hat, war, dass es für viele PilgerInnen so eigentlich doch schon so erstaunlich stabile Muster gibt, was das Thema Ort bedeutet oder was Orte bedeuten. Wir haben es schon angesprochen, ne? Santiago ankommen. Dieses überwältigende Gefühl auf dem Platz, diese Weite zu spüren, die anderen Menschen zu sehen, die dann schon feiern, womöglich, der Stolz, die Tränen, die Erleichterung, das Glück, das man da plötzlich gleichzeitig spürt, das kam in diesen Auswertungen oder in den Rückläufern immer wieder vor. Was aber auch so, ich weiß nicht, ob Sehnsuchtorte der richtige Begriff ist, aber was so eine Art so, was sich immer wieder durchgezogen hat in den Erzählungen, war das Cruz de Ferro als zweiter wichtiger Ort. Dieses, ne, dieses schlichte Holzkreuz auf, jetzt müsste ich lügen, 1000, 1500 Meter Höhe, auf diesem Steinhaufen.
Cruz del Ferro
Ja.
für die Pilger, die auf dem.
Cruz de Ferro, ja. Wo man dann im Endeffekt hingeht, den Stein ablegt, der so ein Abschied, so ein Lastabgabe, eine Erinnerung, eine innere Befreiung darstellen soll. Das wurde immer wieder genannt. Für alle, die noch weitergelaufen sind, Finisterre, Murcia, das scheint für viele auch so ein wirklich toller Sehnsuchtsort zu sein. Und dann gibt es so ein paar Landmarken, die immer wieder gekommen sind, die immer wieder etwas ausgelöst haben bei den Leuten. Die Meseta ganz weit vorne als Ort der Einsamkeit, der Stille, der Demut, für manche auch so ein Ort von Freiheit. Was ich schön fand, auch diese Kapellen und Kirchen entlang des Weges, die Trost gespendet haben, insbesondere wenn die PilgerInnen dann auch in den Gottesdienst gegangen sind, die so eine Art emotionale Sammlung ermöglicht haben. Wenn man sich so die ganzen 580 Einträge anguckt und wenn man die so ein bisschen strukturiert und clustert und kodiert und alles Mögliche, was man eben so macht, wenn man das versucht wissenschaftlich oder wenn man das wissenschaftlich auswertet, stellt man ein relativ stabiles Muster dieser Jakobsweglandschaft, Landkarte fest. Und das fand ich eigentlich faszinierend. Ja, fünf Orte, die eine besondere Bedeutung haben. Jetzt tatsächlich kann man einwenden, das sind jetzt nur fünf Orte auf dem Camino Frances oder erweiterten Camino Frances, insbesondere das Cruz de Ferro. Aber das scheint ein sehr klassisches, sehr klares Muster zu sein. Und das fand ich sehr spannend. Das hat mich sehr gefreut.
Ja, für mich war überraschend wir haben ja dann die 500 oder die knapp 600 Fragen aufgeteilt und haben versucht dann so, also das war eines der Grundgedanken, am Anfang schaffen wir es, bestimmte Pilgertypen zu definieren. Und das fand ich auch spannend, dass das relativ deutlich schon bei der 200er Grenze schon relativ deutlich war. Wir haben jetzt das erste Mal so einen kleinen Zwischenblick auf die Umfrage geworfen, dass da schon klar war, dass wir ganz, ganz bestimmte Pilgertypen aus der Umfrage herausfiltern konnten. Die werden wir jetzt natürlich nicht verraten, die Pilgertypen, denn die werden eines der Themen in den nächsten Folgen sein. Also hört gerne weiter hier in den Podcast rein. Ja, was mich auch noch überrascht hat oder gefreut hat, war, dass das Thema der Gemeinschaft bei der Umfrage so eine große Rolle gespielt hat. Es ist natürlich auch so, dass wir einen großen Anteil an Einzelpilger haben, also Pilgerinnen und Pilger, die einzeln laufen, alleine laufen und nicht als Paar unterwegs sind oder in großen Freundesgruppen unterwegs sind. Das macht, glaube ich, auch noch mal was aus. Aber dieses Thema der Gemeinschaften, das Thema der Begegnungen war mit Abstand der meistgenannte Punkt, was die berührendsten Momente auf dem Camino waren. Und das, glaube ich, ist in einer Zeit, in einer immer verrückter werdenderen Welt, wie wir sie gerade durchleben, ein ganz, 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 ganz wertvoller, ganz, ganz wertvoller Punkt, dass diese Begegnungen zwischen Menschen, das Begegnung innerhalb einer Gemeinschaft, deswegen auch eine ganz große Rolle spielt. Und deswegen auch so oft genannt worden ist. Also das war für mich, das hat mich sehr gefreut, trotz aller KI, die wir haben und trotz aller anderen Wolken, die es gibt, dass immer noch entscheidend ist, wie Menschen sich begegnen, live unterwegs, nicht nur im Chat, nicht nur im Zoom, so wie wir jetzt gerade eben. Das geht Heidelberg, Berlin nicht immer, dass man sich live trifft. Deswegen ist die Technik auch manchmal ganz gut. Aber auf dem Camino war das für mich aus der Umfrage der überraschendste Moment, der mich auch am meisten berührt und gefreut hat. Vielen herzlichen Dank, lieber Andreas. Und ich sage buen Camino und vielen Dank für die Zeit, die wir gemeinsam an diesem Projekt arbeiten durften.
Peter, es war mir wie immer ein Vergnügen.
Buen
Vielen Dank.
Camino.
Buen Camino.
Wenn du den Jakobsweg besser kennenlernen und dich gemeinsam mit mir auf dein Abenteuer vorbereiten möchtest, dann werde Teil des kostenfreien Buen Camino Clubs. Du findest dort hilfreiche Inhalte für deine Vorbereitung und die Zugänge zu unseren Communities. Schau einfach auf buencaminoclub.de vorbei und trage dich dort direkt ein. Danke, dass du heute dabei warst und ich freue mich, wenn wir uns nächsten Sonntag wiederhören. Und denke daran, du bist wunderbar. Ich wünsche dir eine lebensfrohe, achtsame und mutige Woche. Buen Camino, dein Peter Kirchmann von Jakobsweg Lebensweg.
Ich verliere, was mich begrenzt und gewinn mein eigenes Licht. Ich geh weiter Schritt für Schritt, bis mein Herz von Heimat spricht.